D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Unser Gast heute hier in Dein Sonntag, der ist aus dreierlei Gründen ein illustrer Gast, wie ich finde. Er ist A, Journalist und Ex-Chefredakteur des Süddeutsche Zeitung Magazins. Er ist B, ein regelmäßiger Kolumnist und C, und daher kenne ich wahrscheinlich die meisten auch, ein Bestseller-Autor. Und er heißt Jan Weiler. Hallo Jan.
Hallo, guten Morgen.
Jan, in allen diesen drei Eckpfeilern wollen wir uns heute mal gemeinsam hier zum Frühstück über ein Thema auslassen. Und dieses Thema heißt Überforderung.
Ja.
Du weißt wahrscheinlich schon längst, worum es geht, aber bevor ich den Hörern sage, warum wir über Überforderungen sprechen wollen, möchte ich dir erst noch eine Frühstücksfrage stellen. Passt ja so zum Sonntagmorgen.
Ja, ja, das überfordert mich sofort.
Ja, ich möchte nämlich von dir wissen, ob dich das Frühstück überfordert. Also Marmelade oder Schinken, Ei oder Käse, Toast oder Vollkorn. Ist das überfordernd, so ein Frühstück?
Für mich nicht. Ich bin ein großer Frühstücker und weil ich immer der Erste bin, der sonntags bei uns wach ist, mache ich dann für alle Frühstück. Ich bin aber der Einzige, der es auch wirklich schätzt. Die anderen setzen sich mehr oder weniger schlecht gelaunt dahin. Und ich habe dann aber so gigantische Frühstücke zubereitet mit Backen und Waffeln und Spiegelei und Müsli und Obstsalat und allem drum und dran. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich bin dann der Einzige, der es richtig super findet.
Aber dass das Sonntagsfrühstück bei dir eine wichtige Rolle spielt, und jetzt komme ich auch zum Grund meiner Frage, das habe ich mir fast schon gedacht. Das kann man nämlich in deinem neuen Buch, über das wir heute natürlich auch sowieso en Detail sprechen wollen, Kühn hat zu tun. Da kann man das mehr oder weniger lesen und auch aus deiner Erzählung mitnehmen. Also in Kühn hat zu tun, fangen wir mal vorne an, da gibt es einen ziemlich überforderten Kriminalkommissar namens Kühn. Das ist auch mehr oder weniger die Hauptfigur. Und dessen Frühstückstisch, der ist völlig durchorganisiert. Also du beschreibst das im Buch so, dass es quasi jede Scheibe Käse und jede Scheibe Wurst genau abgezählt gibt. Genau so, dass am Ende nichts übrig bleibt. Ist ja dann eigentlich ein bisschen anders als bei dir. Du bist eher der Großzügige im echten Leben.
Ja, ja, ja. Bei mir bleibt total viel übrig. Bei Herrn Kühn nicht. Der organisiert das Frühstück für seine Familie immer so, dass die am Ende nicht mehr so viel wegpacken müssen, weil die das nicht so gerne machen. Und die bereiten das auch abends schon vor, ne? Also dass dann abends immer schon alles hingestellt wird, das ganze Geschirr und so. Und dann haben die eine Kaffeemaschine mit so einem Timer, die dann da vor sich hin blubbert, wenn die aufstehen. Und bei denen ist es anders als bei mir und perfekt durchorganisiert.
Bevor wir jetzt noch weiter zu Herrn Kühn gehen, noch schnell eine Frage zu deinem Frühstück. Ist es ein italienisches oder ein deutsches Frühstück bei euch zu Hause? Weil ihr seid ja, sage ich mal, eine Fusion-Familie, könnt ihr auch eine Fusion-Küche dahinter stecken.
Nee, das italienische Frühstück ist langweilig. Die nehmen ja im Prinzip eigentlich nur Kaffee und irgendwie so ein Hörnchen mit Schokolade drin oder so. Das sind keine großen Frühstücke. Ja. Wenn die Italiener sehen, dass es bei uns so Speck und Spiegeleier und Käse und Wurst gibt, das finden die total merkwürdig.
Also das deutsche Frühstück hat sich da durchgesetzt. Das deutsch-italienische, das war ja aber bisher auch so in deinen Büchern, in deinem literarischen Werk, vielleicht so das Steckenpferd, könnte man sagen. Maria, ihm schmeckt's nicht. Das ist sicherlich dein berühmtestes Buch, ist 2009 auch verfilmt worden. Jetzt aber geht's in ganz andere Gefilde, nämlich mit dem Herrn Kommissar Kühn, den wir gerade schon erwähnt haben. In ein paar Worten, erzähl uns doch mal, in welcher Situation wir in deinem neuen Buch den Herrn Kühn kennenlernen.
Herr Kühn, also Martin Kühn, ist 44. Ziemlich groß, 1,96 Meter groß, ein Familienvater, der immer tiefer in eine Lebenskrise rutscht, weil er mit den wahnsinnig vielen Dingen, die er so an jedem Tag zu tun hat, allmählich und immer mehr überfordert wird. Der hat zum Beispiel eine Tochter, die sich einen Pony wünscht, der kann sich aber kein Pony leisten. Er hat eine Frau, wo die Ehe so ein bisschen eingerostet ist. Er macht sich Gedanken darüber, ob er sich vielleicht in eine Nachbarin verliebt hat. Er müsste ein neues Auto anschaffen, kann es sich aber auch nicht leisten. Er hat noch Gartenmöbel, die er abzahlen muss, was ihn wahnsinnig macht, weil er nie drauf sitzen kann, weil es dauernd regnet. Dann hat er Probleme mit seiner Karriere, er kommt irgendwie nicht weiter. Und diese ganzen Dinge gehen ihm dauernd im Kopf rum. Er steht dann in einer Mordermittlung irgendwie im Blut von irgendeinem fremden Menschen rum und muss aber gleichzeitig daran denken, noch die Einkäufe zu machen. Wenn er nach Hause geht, mit der S-Bahn nach Hause fährt, muss er noch einkaufen für seine Familie. Mhm.
Und das beschreibst du, wie ich finde, immer ganz tollen inneren Monologen. Ja. Ja? Also in kursiver Schrift gehen wir dann in den Kopf des Herrn Kühns und da merken wir dann, was da vor sich geht. Und das ist ja wirklich zum Haare raufen eigentlich, was da in seinem Kopf vor sich geht.
Ja, so könnte man es sehen. Ich glaube aber, dass es ganz vielen Leuten so geht. Er leidet unter etwas, das nennt man Gedankenflut. Der will also irgendwas zu Ende denken, irgendeine Entscheidung treffen, irgendwie sagen, so jetzt mache ich dies, dann mache ich jenes und das funktioniert nicht mehr.
Das heißt, der Kühn ist das Sinnbild des Überforderten sozusagen.
Er ist das Sinnbild eines modernen Menschen, in diesem Fall eines Mannes, der mit den Fairnessen des Alltags irgendwann nicht mehr klarkommt. Ich glaube, sehr archetypisch. Ich glaube, es gibt es ganz oft.
Ja, du findest also diese Überforderung, die können wir flächendeckend beobachten.
Ich glaube ja. Also es gibt viele Menschen, die nicht genau wissen, wie es weitergehen soll. Die also zum Beispiel so wie er unter der Dusche ständig durchrechnen, wie das eigentlich nächsten Monat klappen soll. Ne? Wenn man so alles abgezogen hat, was bleibt uns dann noch? Und wie soll ich das verdammte Pony kaufen?
Gab es denn für den Kühn aber über diesen frustrierten und überforderten Jedermann, nenne ich das jetzt mal hinaus, noch vielleicht eine ganz konkrete Inspiration? Weil mir ist aufgefallen, dass du den mit sehr viel Liebe zum Detail beschreibst. Gab es da irgendwie eine Person vielleicht, die dich so gekitzelt hat? Den setze ich jetzt auch mal in literarischer Form um?
Nein, der ist eine ganz ausgedachte Figur. Am Anfang, als ich diesen Roman angefangen habe, als ich den so für mich konzeptioniert habe, da ging es tatsächlich um diese Gedankenflut. Da ging es darum, wie kommt man eigentlich in diesem modernen Leben eigentlich noch klar? Mit diesen tausenderlei Dingen, die dauernd auf uns einströmen. Und dann kriegt man ununterbrochene SMS und das Telefon klingelt und die Bahn kommt nicht. Und wann kommt die nächste? Und die machen keine Durchsagen. Und ich muss aber nach Hause und ich muss dies noch erledigen und das noch erledigen. Das war eigentlich, unabhängig von der Figur, die Idee für dieses Buch. Wie gerät einer dadurch in eine Krise und wie kommt er am Ende wieder raus?
Ich will dich an der Stelle mal nach einem kleinen Detail fragen.
Nämlich, ob es mir noch einfällt, oder?
Nee, eigentlich woher die Inspiration kommt. Es ist auch nicht ein Detail, okay. Es ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Wird auch in dem kompletten, sagen wir, Einführungskapitel deines Buches erstmal beschrieben. Da geht es um einen Nazi-Industriellen, der Munition für die Wehrmacht herstellt. Und der wird am Ende über eine Menge Geschichtsklitterei und Umwege zu einem Helden stilisiert, zum guten Nazi sozusagen. Und am Ende wird sogar die Neubausiedlung, und ja, schließt sich jetzt der Kreis, in der unser Kommissar Kühn wohnt, nach diesem Nazi benannt. Das hast du unfassbar detailreich und mit sehr viel Witz beschrieben, dieses irrsinnige Szenario. Und auch da wollte ich wissen, ist das irgendwie vom echten Leben inspiriert?
So ein bisschen. Also ich wollte ja, dass der Kühn bei den vielen, vielen Dingen, die so auf ihn einströmen und mit denen er sich auseinandersetzen muss. Ich wollte, dass der in einer Gegend wohnt, in so einer ganz modernen Neubaugegend, die aber verseucht ist. Wo also das Verdrängte aus der Vergangenheit irgendwie durch die Keller kommt. Und das Verdrängte aus der Vergangenheit ist die Nazi-Zeit in Gestalt dieses Munitionsfabrikanten namens Rupert Baptist Weber. Und für den gab es jetzt keine historische Vorlage, aber für die Gegend. Es gibt tatsächlich im Harz gibt es so ein Sperrgebiet, da darf aber nicht gebaut werden. Da ist eben durch Munitionsfabrikation das ganze Erdreich kontaminiert. Und da, wo der arme Kühn wohnt, da hat man das verschleiert. Und zwar, indem man eben auch diesen ganzen Fabrikdirektor, diesen Nazi-Typen eben auch gleich mit verschleiert hat. Und dessen böse Taten sind in Vergessenheit geraten. Und deswegen weiß auch niemand, dass diese Erde verseucht ist.
Und nach diesem Nazi-Typen ist dann das Neubauviertel auch benannt, die Weberhöhe heißt sie. Und dort passiert dann eben auch ein Mord. Und in dem muss Kommissar Kühn, der Arme, wie du ihn gerade genannt hast, dann ermitteln. Du hast es eigentlich schon angesprochen, du wolltest ja eigentlich eher mit dem Buch, hast du auch noch in einem anderen Interview so gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Problem thematisieren, diese permanenten Überforderungen des modernen Menschen. Aber du hast dafür eine Krimi-Story gewählt, eine Kriminalstory. Gleichzeitig sagst du, glaube ich, aber auch in einem anderen Interview, ist gar kein Krimi. Warum dann diesen kriminellen Hintergrund sozusagen?
Der kriminelle Hintergrund, der hat sich einfach ergeben. Also ich habe mir überlegt, was könnte der Typ machen? Und der kann ja jeden Beruf haben, also mit dieser Überforderung. Der kann auch Verwaltungsbeamter sein oder Hörfunkredakteur oder Optiker oder Glaser. Aber ich fand dann ihn als Polizist toll, weil der Polizist als solcher steht in der Mitte der Gesellschaft und muss die Werte dieser Gesellschaft verteidigen. Und deswegen dachte ich, dass Polizist für so eine Figur eigentlich ein toller Job ist, weil die Fallhöhe so hoch ist. Und der zweite Grund war ganz simpel, ich hatte Lust darauf, diese Krimi-Handlung zu schreiben. Das habe ich noch nie gemacht und ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, sowas mal zu integrieren. Die fährt so mit und hatte aber dann hinterher die Wirkung, dass viele Leute gedacht haben, ich hätte einen Krimi geschrieben.
Ja, Krimi ist aber durchaus ja auch gerade wieder in. Könnte dir also auch ganz gut zugute gekommen sein, dass du diese Krimi-Elemente integriert hast.
Das habe ich hinterher auch festgestellt, aber das war nicht der äußere Anlass. Das ist ganz lustig. Jetzt wird es von vielen dort verortet und solange die sagen, der Krimi ist gut, macht es mir auch nichts aus, aber es war nicht meine Absicht.
Ich rede jetzt aber mal nicht vom Tatort oder so, wenn ich von innen spreche, sondern eben auch von so wirklich, wie ich finde übrigens auch, so tollen Neo-Noir-Serien, wie man dann sagt, sowas wie True Detective, das ist ja ganz bekannt, oder auch The Wired, hast du sowas gesehen?
Klar.
Ja. Und ist dir das auch so durch den Kopf geschossen beim Schreiben?
Nee, ich war mit dem Kühn schon fertig, bevor ich True Detective gesehen habe.
Du bist ja ein Trendsetter.
Genau. Naja, True Detective habe ich, glaube ich, irgendwann im Dezember gesehen auf DVD und da war der Roman schon längst fertig. Aber diese Grundstimmung, die Suche nach den verschütteten Dingen in der Vergangenheit spielt ja bei True Detective eine Riesenrolle.
Absolut, ja.
Und ich habe dann tatsächlich, als ich es gesehen habe, festgestellt, ja, das geht schon auch in die Nähe dessen, was ich da gemacht habe.
Bei True Detective, um das vielleicht kurz aufzulösen, ohne zu viel zu verraten dabei, falls jemand das noch nicht gesehen hat, da wird halt ein Mord, der glaube ich 15 Jahre her ist oder noch länger, 95 ist der passiert, wird der wieder aufgerollt. So ein bisschen Noir meine ich aber trotzdem auch in deinem Buch entdeckt zu haben. Da gibt es eine Szene, die hat mir besonders gut gefallen, da sitzt Kühn in der Straßenbahn oder im Bus, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo er seinen festen Platz hat, auf dem er jeden Tag sitzt.
Der S-Bahn.
S-Bahn, genau. Und da schaut er durch die Scheibe raus, sieht den Regen, wie der an die Scheibe prasselt, auf sie draufknallt und das erinnert ihn an Tropfen vom Blut und wie so Blutspritzer auseinanderlaufen auf dem Asphalt. Also so ein kleines Faible für Noir, Krimi, auch so die düsteren Seiten scheinst du doch schon zu haben.
Ja, der ist melancholisch und bei ihm geraten die Assoziationen durcheinander. Der kann das auch nicht mehr gut miteinander in Verbindung bringen. Alles geht kreuz und quer und dann reißen diese Tröpfchen auf der Scheibe ab und die zittern ja dann so und verteilen sich in tausend Richtungen und das führt bei ihm zu so einer Assoziation und er gibt sich dem dann hin. Also der schweift immer weiter ab und kreuz und quer und es macht eine große Freude, sowas zu schreiben. Man sitzt dann sehr beseelt am Schreibtisch, wenn man so einen Arbeitstag fertig hat und so eine Szene geschrieben hat, wenn man das Gefühl hat, ja, genau so muss man sich das vorstellen können.
Das ist ja so dein erster Versuch, wir haben es gerade angesprochen, ist ein bisschen krimimäßig, es geht um einen sehr überforderten Kommissar, wobei der Krimi nicht ganz im Vordergrund steht, ist eher eine Gesellschaftsanalyse. Trotzdem, also um auf den Punkt zu kommen, es ist dein erster Versuch, ein etwas ernsteres Buch zu schreiben, würde ich mal unterstellen. Die vorherigen waren alle eher komödiantisch angehaucht, würdest du das auch so sehen?
Naja, es gab die Drachensaat 2008, glaube ich, oder 2009. Das war auch ein ernster Roman. Der hatte ein paar satirische Elemente gehabt, aber er war eigentlich auch ein ernster Roman mit einem ähnlichen Impetus. Da ging es um Leute, die in einer Art Klapse landen, weil sie halt in der Gesellschaft nicht mehr richtig funktionieren und sich dadurch zu befreien versuchen, indem sie einen Industriellen entführen. Und dann die Gesellschaft zwingen, dass sie eine Talkshow mit dem machen können und die muss im Fernsehen ausgestrahlt werden, sonst bringen sie den um. Es war zum Teil komisch, hatte aber auch eher einen ernsten Hintergrund.
Also das heißt, du findest jetzt nicht, dass du mit dem Kühn nochmal eine ganz neue Richtung eingeschlagen hast, abgesehen von den Krimi-Elementen?
Nee, das Gefühl habe ich nicht, weil man macht natürlich wahnsinnig viel und ich habe auch Hörspiele gemacht und mache meine Kolumnen und die sind natürlich meistens komisch. Und dann ist man so nach außen ein bisschen aufs Komische festgelegt, auch übers Bühnenprogramm. Aber das stört mich nicht. Also ich kann gerne komisch sein, das macht mir auch viel Spaß. Und wenn ich Lust habe, so alle 2-3 Jahre bin ich dann eben mal nicht komisch und erfreue mich eben damit.
Auf der anderen Seite ist aber auch das Komödiantische bei dem Kühn nicht ganz rauszuholen. Also gibt es so eine Szene, da habe ich sehr laut lachen müssen, auf dem Baumarktparkplatz. Da versucht Kühn seine heiße Nachbarin so ein bisschen zu beeindrucken, während er rumhantiert mit so Säcken voller Blumenerde. Und dann reißt natürlich einer von diesen Säcken und die ganze Blumenerde kommt auf den nassen Boden und er versucht das dann einzusammeln und es ist... Also die ganze Situation ist fürchterlich zum Scheitern verurteilt. Das heißt, Jan Weiler gibt es gar nicht humorbefreit.
Nee, das macht mir so einen Spaß. Und außerdem ist es ganz einfach. Wenn du was liest und es hat so einen Humoraspekt, dann wird das bei dir immer eine sehr positive Reaktion hervorrufen. Das ist wie auf der Bühne. Wenn ich den Leuten was vorlese, will ich immer, dass die lachen, weil mir das meine Verunsicherung nimmt. Mhm. Wenn Leute ganz still im Publikum sitzen, die Arme verschränken, dann weiß man nie genau, hören die zu, schlafen die ein, denken die an was anderes oder so, gehen die so irgendwelche Pläne für morgen durch. Und das verunsichert mich. Und deswegen versuche ich, die immer zum Lachen zu bringen, weil das Lachen ist immer eine positive Reaktion. Man hat dann immer das Gefühl, man hat was richtig gemacht. Und deswegen gibt es auch im Kühn so alle 10 Seiten oder so gibt es dann eben auch eine Pointe, von der ich möchte, dass die Leute das komisch finden und sich damit gut amüsiert haben, damit sie nicht das Gefühl haben, um Himmels Willen, jetzt wird es aber irrsinnig tragisch und bedrückend.
Also auf dem Baumarktparkplatz ist dir das bei mir super gelungen. Ich habe laut gelacht. Und wir sind auch wieder bei Kühns Überforderung. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Überforderung ein wichtiges Thema ist in diesem Buch. Also der Kommissar Kühn, ja, der ist permanent quasi vom Alltag überfordert. Du sagst, Du findest da auch viel von uns und unserer Zeit wieder. Da würde ich dich jetzt gerne nochmal so ein bisschen auf deinen Beruf, den du ursprünglich, sag ich mal, gelernt hast, ansprechen. Du warst ja an der Deutschen Journalistenschule in München, warst dann auch Chefredakteur des SZ-Magazins, heute allerdings dann eher Romanschreiber und Kolumnenschreiber. Da würde ich dich mal so nach einer zeitlichen Einschätzung fragen wollen. Wenn du dir jetzt den Journalismus und die Medienlandschaft so heute anguckst, überfordert dich da irgendwas?
Ja, also schon. Also alleine das schiere Tempo, das nimmt ja immer weiter zu. Und ich bin an der Deutschen Journalistenschule immer noch als Dozent und bin da in dieser Aufnahmekommission drin und stelle fest, dass die Leute, die sich da bewerben, die sind viel umfassender medial gebildet, als wir das vor 25 Jahren waren. Das ist ein Wahnsinn. Die denken immer sofort an crossmediale Verbindungen von irgendwelchen Themen. Die denken immer das Internet schon mit. Das müssen sie auch heutzutage. Die können alle irgendwie fotografieren. Die können rucki-zucki können die Töne schneiden und an so Computern rumhantieren. Wenn ich jetzt noch mal anfangen würde von vorne, müsste ich das alles auch können und empfinde das jetzt, rückblickend betrachtet, als einen großen Genuss, dass ich das damals alles noch nicht machen musste.
Das heißt, die haben es schwerer, die Neuen, dadurch, dass sie das alles drauf haben müssen?
Ich glaube, die haben es viel schwerer. Also die haben es schon alleine auch deswegen schwerer, weil die alle so furchtbar ausgebeutet werden. Das ist ja nun mal so. Also früher war jetzt auch nicht alles besser, aber damals in der Zeit, wo ich auf der Journalistenschule war, da war der Weg eigentlich relativ vorgezeichnet. Man suchte sich aus, geht man zum Radio, zum Fernsehen oder zu Print, zu einem Magazin oder zu einer Tageszeitung. Dann ging man da hin und dann war man da. Das war eigentlich alles in Butter. Und heutzutage müssen die Leute 35 Praktika machen und dann bewerben die sich an der Schule und sind baden-württembergischer Tennismeister, können jonglieren, können 7 Sprache, waren bei der dpa in Kairo und bei Spiegel Online und bei Zeit Online und was weiß ich wo online und sitzen da und ich denke mir, um Himmels Willen, die sind 24 oder 25 und haben eigentlich eine Erwerbsbiografie wie ein 50-Jähriger.
Aber lauert da nicht auch irgendwo die jetzt schon viel beschriebene Überforderung am Ende?
Ja, na klar. Weil die müssen dann am Ende für kein Geld wahnsinnig ackern in den Redaktionen, kriegen immer so imaginäre Redakteursstellen vor die Nase gehalten wie beim Wurstspringen. Und einer wird es dann von 15, die da arbeiten. Das ist furchtbar. Also ich finde, dass die jungen Kollegen in den Redaktionen es heute entschieden viel schwerer haben, als wir es hatten. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Medienlandschaft viel kleiner war, ne? Dadurch, dass es kein Internet gab.
Lass uns jetzt noch mal ein bisschen drüber reden, wie das Publikum sich auch verändert durchs Netz. So deine Beobachtung über die Zeit, seitdem du da in München die Journalistenausbildung gemacht hast. Wie informierst du dich heute eigentlich? Liest du Zeitungen aus Papier oder E-Paper, nur online, auf dem Smartphone? Wie läuft das?
Na, ich lese Papierzeitung.
Ja.
Bin ein großer Anhänger der Holzindustrie.
Ja, sehr gut.
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass ich finde, dass Zeitungen auf Papier besser funktionieren. Wenn ich eine Zeitungsseite sehe, kann ich nämlich immer genau sehen, kann ich die Relevanz einer Nachricht für die Redaktion besser beurteilen. Da ist nämlich die große Geschichte groß, also sichtbar, visuell. Wenn ich jetzt ein E-Paper sehe, dann ist es häufig so, dass die Dinge alle gleichwertig sind. Wenn ich dann draufklicke und anfange, den Text zu lesen, bemerke ich irgendwann, ach ne, so wichtig war der ja gar nicht, ne, weil der ja relativ kurz war. Aber ich finde mich nicht mehr zurecht in der Hierarchie, in der Nachrichtenhierarchie. Alles ist irgendwie gleich wichtig.
Den Eindruck bekommt man auch so ein bisschen, wenn man eine deiner letzten Kolumnen liest. Kann man übrigens alle, nur mal so ein Tipp an der Seite, auf janweiler.de nachlesen. Da schreibst du, dass du als junger Mann total begeistert warst für Autos, dass deine Tochter aber der Wagen eigentlich völlig egal ist. Hauptsache, man kann da einen Player anschließen, freisprechen und Nachrichten checken. Eigentlich will sie ein Smartphone mit Rädern, schreibst du. Überfordert dich das auch?
Das macht mich ein bisschen melancholisch. Nee, das überfordert mich nicht, aber ich finde es interessant. Also es gibt bei vielen Kids irgendwie heute die Haltung, Auto eigentlich wurscht. Also die können auch mühelos sofort in diese Carsharing-Projekte einsteigen, wenn die irgendwo studieren. Das ist denen nicht mehr so wichtig. Für uns war Auto damals, als ich Führerschein gemacht habe, irgendwie 85 oder so, noch irgendwie so der Weg in die Freiheit. Ne? Da konnte man dann irgendwie raus mit dem Ding. Ich habe zum 18. dann von meinen Eltern einen Schlüsselanhänger in Form eines, da war so ein kleines Vögelchen dran. Es war so ein Symbol dafür, dass ich jetzt ein bisschen mehr machen kann, was ich will. Und das spielt für die heute nicht mehr so eine Riesenrolle, weil die haben ihre Freiheit unter anderem online.
Mhm. Online bist du auch unterwegs, habe ich mal mich ein bisschen umgeschaut. Du hast einen Facebook-Account, da passiert auch einiges, laufend neue Posts. Twitter hingegen scheint nicht so deins zu sein. Ich habe da zwar einen Twitter-Account gefunden, der hieß Jan Weiler.
Bin ich nicht.
Nee, der ist von Justine Anweiler. Es gibt dann noch Jan Weiler 1. Da kommt allerdings gar nichts rüber.
Bin ich auch nicht.
Okay,
also, keine Ahnung,
also,
das ist,
nee, also Twitter
bei,
benutze nicht.
Bei Twitter bin ich raus. Also alleine schon deswegen, weil ich diese Hashtag-Formulierung sprachlich so irrsinnig unelegant finde. Das liest sich immer so doof, ne? Immer dieses Symbol und ich weiß nicht. Das macht mir nicht so einen Spaß. Ich glaube, ich finde Twitter doof.
In die Radio Wissen, dein Sonntag ist heute zum Frühstück zu Gast Jan Weiler. Ihr kennt Jan vielleicht als Autor von einigen Bestseller-Romanen. Sein neuester heißt Kühn hat zu tun. Darüber haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Jetzt wollen wir uns deiner zweiten Leidenschaft, kann man das so sagen, Jan, dem Kolumnenschreiben?
Berufsfeld.
Ein Berufsfeld. Machst du es auch aus Leidenschaft?
Ich mache es auch aus Leidenschaft, aber es klingt dann immer so, als wäre es ein Hobby, aber es ist echt ein Beruf.
Wir haben viel über die Überforderungen gesprochen, die uns so im Alltag jederzeit begegnen. Da hast du, behaupte ich jetzt mal, einen eklatanten Vorteil als Kolumnenschreiber, Jan. Du kannst dir diese ganzen Überforderungen nämlich einfach in deinen Kolumnen von der Seele schreiben. Machst du das?
Nee, das ist eine ganz andere Tätigkeit. Das überfordert mich auch nicht, sondern das gibt meinem Alltag eine Struktur. Das ist fantastisch. Also ich muss jeden Dienstag diese Kolumne schreiben, die muss um 18 Uhr fertig sein. Sie wird auch im Radio gesendet, gibt es im Bayerischen Rundfunk jeden Sonntag und in der Welt am Sonntag auf Papier. Mhm. Und weil die Sonntagssendung am Mittwoch zusammenbauen, muss am Dienstagabend die Kolumne fertig sein. Und das finde ich fantastisch. Das ist für mich ganz toll. Ich kann dann mich am Dienstag hinsetzen und weiß immer genau, heute Kolumne ist für mich hervorragend.
Also du bist nicht überfordert?
Nö, gar nicht.
Die Frage kam mir, weil ich an den Text von Axel Hacke denken musste, der ja normalerweise fürs SZ-Magazin schreibt, wo du auch mal Chefredakteur warst. Da gab es mal so eine gemeinsame Sonderausgabe mit dem Zeit-Magazin. Und da hat er mit dem Herrn Martenstein die Rollen gewechselt und hat sich dann spaßeshalber darüber mokiert, dass dem Martenstein die Textideen immer nur so aus dem Ärmel fallen und dass er dir so aus dem Ärmel schüttelt, während er sich richtig ein abarbeiten muss. Welcher Typ bist du?
Ich bin eher der Axel Hacke-Typ. Also das ist natürlich ein relativ mühsames Geschäft, wobei der Axel das ja schon viel länger macht. Also der macht das ja nun schon 25 Jahre und ich erst 8. Und natürlich gibt es so gewisse Mechanismen. Also man reißt sich irgendwas aus dem Wissensteil, was man irgendwie skurril oder interessant findet oder schreibt sich was auf oder so. Und diese Sachen, die holt man dann wieder vor und guckt, ob einem dazu was einfällt. Und dann fällt einem nichts ein und dann muss man eine neue Runde drehen. Und dann haben die Kinder was erzählt, das ist interessant, das ergibt aber keine ganze Kolumne. Und dann muss man sehen, wie man das irgendwie ergänzt durch irgendwas anderes. Und so ist es ein ständiges... Das ist so, du musst dir das so vorstellen, wie wenn du jede Woche den Keller aufräumst.
Oh Gott, Sisyphus Arbeit.
Ja, und vor allen Dingen, das muss jede Woche ein anderes Ergebnis haben.
Machst du das denn aber auch so wie der Kollege Hacke, dich dann mit den anderen zu vergleichen, wie kreativ und spitzfindig die so waren in ihren Kolumnen?
Nee, ich lese die nicht mehr.
Ah ja.
Also weder Axel noch Harald Martenstein, aus einem ganz einfachen Grund, man weiß manchmal nicht genau, woher eine Inspiration kommt, wenn man irgendwas schreibt. Und am Ende fällt einem dann ein, hoppla, das hast du eben vor 8 Wochen bei Axel gelesen. Und das möchte ich halt verhindern. Und deswegen leider, obwohl ich sie immer sehr gemocht habe, lese ich die Kolumne nicht mehr.
Du wohnst, wenn ich richtig informiert bin, in Bayern, im kleinen Örtchen Icking.
Ja.
Und dann schreibst du auch von dort aus deine Kolumnen.
Ja, genau.
Hast du da so ein Schreibzimmer in deinem
Haus? Ja, im Keller.
So eine richtige Kolumnenstube. So.
Das hängt damit zusammen, wir wohnen in so einem alten Holzhaus und das knarrt und das ist wie das Geisterschiff. Also da geht man irgendwie eine Treppe hoch oder einen Flur entlang. Das ist irre hellhörig. Und das Haus ist 1925 gebaut und unten der Keller, der ist betoniert. Und der ist so trittschallsicher, da höre ich nichts und da kann ich wunderbar arbeiten. Da sitze ich dann eben rum und mache mein Zeug.
Das Geisterschiff war jetzt eine tolle Vorlage. Ich wollte nämlich noch von dir wissen, wie das so ist als Kolumnenschreiber. Ist das so ein Traum, ich wohne im Grünen in einem schönen Haus und dann kann ich mir die Gedanken nur so kommen und gehen lassen und sie niederschreiben? Oder eher so Jack Nicholson-mäßig wie bei Shining, dass man dann da in diesem Keller sitzt und irgendwann komplett ausflippt und dann den ewig gleichen 4 Wänden hochgeben will eigentlich.
Ja, und der schreibt ja auch immer nur einen Satz. Ne? Ja.
All work and no play makes Johnny a dull boy.
Genau, so sieht's aus. Nee, so muss man sich das nicht vorstellen. Das ist, ich habe es ja vorhin gesagt, ein Beruf. Und dem muss man gerecht werden und dem muss man auch ernst nehmen. Also gerade wenn man die Leute unterhalten will, muss man dann halt wirklich da sitzen, konzentriert. Und da spielt man auch nicht und dann checkt man auch nicht dauernd E-Mails, sondern da muss man halt eben da sein, ne? Und das wirklich aufmerksam und konzentriert machen. Am nächsten Tag mache ich wieder was anderes, aber an dem Tag wird halt gearbeitet und das macht mir weder was aus, noch führt es mich in irgendwelche psychotischen Zustände, sondern das ist so, wie wenn jetzt ein Handwerker, ein Fliesenleger, der muss halt eben ein Badezimmer machen an dem Tag und dann setzt er sich hin und konzentriert sich und guckt, dass alle Fugen gleich breit sind und das ist halt sein Job. Und genau so mache ich meine Fugen auch.
Dein Job, deine Fugen ist, wie du gerade gesagt hast, Leute zu unterhalten. Das tut Jan Weiler im Moment mit seinem neuen Buch Kühn hat zu tun, sehr empfehlenswert meines Erachtens. Und Jan, das jetzt noch zum Abschluss. Du schreibst ja oft auch fürs Hören, denn du bist ein Autor, der seine Bücher, hast du mehrmals schon erwähnt auch, selbst auf Lesetourneen vorliest. Steht das für den Kühn auch an?
Ja, weiß ich nicht. Also wir haben so 2, 3 Sachen gemacht in Köln, in Leipzig, dann wird es noch in München gemacht wahrscheinlich. Aber ich finde Romanlesungen immer ein bisschen unbefriedigend. Und zwar aus 2 Gründen. Der eine Grund ist, ich fühle mich nicht wahnsinnig wohl dabei. Mhm. Denn ich hatte ja vorhin erzählt, ich möchte immer, dass die Leute lachen und reagieren, dann fühle ich mich besser. Und bei Romanlesungen, da hat man eben auch Passagen von 20, 22, 24 Minuten, wo man eben eine Geschichte liest und die Leute hören hoffentlich zu und man weiß es aber nie so genau. Das verunsichert mich. Ich fühle mich dann nicht so wahnsinnig wohl damit. Und der zweite Grund, warum ich es nicht so super finde mit den Romanlesungen, ist, man kann es ja nicht bis zum Ende vorlesen. Also man kann ja nur ausschnittweise das lesen. Und dann denke ich immer, man hätte den Leuten irgendwas unterschlagen. Und das, den ganzen Roman vorlesen geht nicht. Habe ich einmal gemacht für die CD. Und deswegen weiß ich, 8 Stunden, 50 Minuten. Und so lange setzt sich kein Mensch ins Theater.
Dann greift stattdessen zum Papier, zum Buch, so wie Jan das auch tut mit der Zeitung und holt euch Kühn hat zu tun von Jan Weiler. Heute war er unser Gast in D-Radio Wissen. Dein Sonntag, Jan, ich danke dir.
Sehr gerne.
D-Radio Wissen, dein Sonntag.